Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Du wirst dich wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich dir sage, ich bin wieder ein bisschen spät dran.
Womit?
Naja, mit meinem Auto, mit dem Zulassungszeitraum. Alle anderen haben 4 bis 10 und ich habe 5 bis 10. Ich kann erst morgen.
Ich finde es wirklich also geradezu auch mutig, also wie doll du diese Sendung gleich damit beginnst, dass man in deine Privatsphäre gucken darf.
Ja.
Ist ja fast wie nackig machen.
Ja,
ne?
Fast, kann man sagen.
Verrückt, verrückt. Ihr einziges Automobilitäts- und sonstige Beweglichkeit prüfende und fördernde Sendung im deutschen Radio. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hier sind die Sonntagsfahrer. Ihre Probleme lösen wir auch gerne mit der Fachkompetenz an meiner Seite 0331 70 99 111. Rufen Sie an für eine Audienz beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Du bist ja so jemand, der auch so ein sehr auditiver Mensch ist. Also deswegen bist du ja auch beim Radio. Du hörst auch sehr gerne.
Ja, ja. Meine Mutter hat immer gesagt, du hörst wieder nicht. Ja.
Aber das ist was anderes.
Ach so.
Das war das mit der Pubertät. Jetzt bist du ja alt und erwachsen und sehr, sehr weise, was gerade Krankheiten an Autos betrifft.
Ja, ja.
Und du motivierst die Hörer ja auch regelmäßig. Schicken Sie uns auch gerne Mails und nehmen Sie gerne etwas auf, wenn es komisch
klingt. Das, was man hören kann, was komisch klingt.
Und jetzt hat uns Kai was geschickt. Aber eigentlich ist das jetzt so ein Beispiel dafür, womit man nicht so viel anfangen kann. Achtung!
Ein deutliches Schleifen.
Der Kai hört ein deutliches Schleifen. Ich habe gar nichts gehört mit meinen beiden Ohren. Was sagen deine beiden Ohren?
Also man muss vielleicht dazu sagen, es handelt sich dabei um einen 118i BMW, Baujahr 2009. Das ist ja das, was häufig mal mit Steuerkettenproblemen durch die Medien geht. Und Kai hat dazu auch noch ein Video geschickt. Also man konnte auch den Drehzahlmesser sehen. Und das, was er da beschrieben hat, aber was wir nicht gehört haben, was ich auch nicht gehört haben, würde ich als eine Resonanz bezeichnen. Ja, also immer in dem Bereich rund um 2000 Umdrehungen war vielleicht für ihn hörbar irgendein Geräusch, was eben nicht mit auf dem Video war. Auf jeden Fall bedeutet das für alle, die das jetzt auch so machen wollen, raus aus dem Auto. Also nicht vom Innenraum aus Geräusche aufnehmen, sondern natürlich vom Motorraum.
Aber wenn es nur beim Fahren ist, dann soll man dem herlaufen, oder
nee,
was?
Okay, nee, das ist was anderes. Beim Fahren natürlich, obwohl, wäre auch mal eine Idee.
Auch so ein bisschen sportliche Ertüchtung, das heißt schließlich Mobilitätsmagazin. Nee,
weißt du, was ich da mache? In diesen Fällen, wenn es während des Fahrens aus dem Fahrwerksbereich kommt, ich klebe da eine GoPro ran.
Ah ja. Also Kai, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich famos, alleine die Vorstellung, wie Sie da konzentriert beim Fahren noch das Geräusch versucht haben, irgendwie auf ein Gerät zu bannen. Dankeschön und alle anderen seien herzlichst aufgefordert, Ihre Probleme uns auch per Mail zu schildern an sonntagsfahrer@radio1.de. Schreiben Sie dann bitte gerne Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie dann auch anrufen können. Kai hat das mit der Nummer nämlich zum Beispiel vergessen. Oder Sie rufen einfach jetzt an unter 0331 70 99 11. 1, so wie der Stefan, hallo.
Ja, hallo.
Sie fahren ein Volvo und da läuft auch irgendwas nicht rund.
Das ist richtig. Das ist ein Volvo V70 D5, Baujahr 2002. Hat jetzt 480.000 gelaufen und läuft die meiste Zeit, wie die Werkstatt sagt, wie die Sau. Also einwandfrei. Ist aber insgesamt jetzt 4-mal liegen geblieben, Problem Kraftstoffzufuhr. Und dann aber nach etwas länger Orgeln wieder angesprungen und dann wieder einwandfrei gefahren.
Woher wissen Sie denn, dass es sich dabei um das Problem Kraftstoffzufuhr handelt?
Fehlerauslesung,
okay.
Also der Borstenbühler zeigt erstmal an, dringend Motorwartung, und wenn man eine Fehlerauslesung macht, ist Kraftstoffzufuhr.
Okay, hatte ich letztens auch, fast identisch. Völlig unnachvollziehbar blieb der Wagen mitten in der Fahrt stehen, der Motor ging aus und nach ein bisschen Orgel ging er wieder an. Nach ewigem Hin und Her, es sollten die Injektoren gewechselt werden, es sollte die Kraftstoffpumpe gewechselt werden, war es nur der Kraftstofffilter?
Der ist getauscht, habe ich schon machen lassen.
Okay, dann müsste man jetzt die Drücke prüfen. Also den Förderdruck der Förderpumpe vom Tank zur Einspritzung und dann gegebenenfalls auch der ist ja noch ein Verteiler-Einspritzpumpenmotor, glaube ich, das ist ja der Audi-Motor, der da drin ist, der müsste so liegen irgendwo so bei 200 Bar, entweder stimmen die Drücke selber nicht oder aber es gibt Drucksensoren, die der Elektronik mitteilt, alles ist in Ordnung, die Drucksensoren sind ausgestiegen und das würde ich wahrscheinlich jetzt bei der Schilderung als wahrscheinliche Ursache benennen, mhm. Drucksensor.
Also es war jeweils immer nur so nach 400-500 Kilometern. Also
ja, das deutet zusätzlich darauf hin, ein elektronisches oder elektrisches Bauteil.
Stefan. Mhm.
Probieren, ist nicht so teuer.
Schönen Sonntag, was machen Sie denn heute Abend noch? Werden irgendwelche Hexen bei Ihnen in der Gegend verbrannt?
Das nicht, eher hoffentlich keine Würstchen verbrannt, wir grillen jetzt.
Hey, viel Spaß.
Ja, danke schön, euch auch.
Tschüss. Genau. Da hast du gerade gegrinst.
Ja.
Gehst du heute zu so irgendeinem Maifeuer?
Nein, definitiv nicht.
Nee?
Nein, ist mir zu aufregend.
Nee, was?
Ja.
Wie, ehrlich?
Ja.
Du gehst um 8 ins Bett, nimmst noch ein bisschen Nachtlektüre mit.
Ja, naja.
Die Autoreparatur für den Fachmann.
Jetzt helfe ich mir selbst.
Auffrischung im Alter.
Ja. Genau, woher weißt du?
Radio 1, die Sonntagsfahrer. 200 Jahre Fahrrad.
Aber Fahrradfahren ist definitiv nicht gleich Fahrradfahren. Jetzt geht's um alles andere als gemütliche Radtour. Er war der erste Mensch, der den Manali-Leh-Highway im Himalaya ohne Pause mit dem Rad durchgespurtet ist. Der Extremradsportler Jakob Zurl aus Österreich. Nun hat er einen neuen Rekord aufgestellt und Kuba in 58 Stunden nonstop durchquert. Das sind stolze 1450 Kilometer, auf denen er nur zwei kurze Schlafpausen eingelegt hat. Über die Strapazen und Freuden so einer Fahrt sprechen wir jetzt mit ihm selbst. Er ist erst gestern frisch aus Kuba wieder nach Österreich eingeflogen.
Schönen guten Tag, Jakob.
Hallo, danke für das Interview.
Tut denn der Hintern noch weh?
Ja, in der Tat schon. Also es war eine wirklich sehr anstrengende Fahrt und vor allem auch durch die Rumpelpisten. Es hat natürlich mein Gesäß schon sehr gelitten. Und ich hatte jetzt schon ein paar Tage natürlich Zeit, mich zu erholen, aber natürlich brauchen die kleinen Wehwehchen schon noch ein bisschen Zeit.
Und wer jetzt denkt, da tut einem einfach nur der Hintern weh bei 1450 Kilometern durch Kuba. Nee, du hattest richtig so Brandwunden.
Das ist richtig, ja. Also es war halt so, wir haben eigentlich 1,5 Tage sehr starken Regen gehabt. Und ich hatte selber auch erst sehr spät gemerkt, dass mir eigentlich auch richtig Sand, also weil natürlich die Straßen haben sich richtig teilweise in Bäche verwandelt und mir ist so richtig der Sand hinten beim Rücken runtergeronnen ins Gesäß und das hat dann ständig so gescheuert. Und ich habe auch erst am zweiten Tag das erste Mal meine Radhose gewechselt und bis dann die 58 Stunden vorbei waren, habe ich dann richtig Brandwunden am Hintern gehabt. Ja.
Du hast zweimal kurz eine Pause gemacht, um zu schlafen. Wie lief der Rest? Warst du wirklich nonstop auf dem Fahrrad, essen, pullern, alles unterwegs sozusagen?
Also für das kleine Geschäft bleibe ich schon stehen. Ich brauche für das nicht einmal eine Minute jetzt Stehzeit. Und ansonsten eigentlich immer alles am Fahrrad, also essen, trinken. Wir haben kleine Reparaturen auch am Fahrrad machen müssen, unter anderem Bremsbeläge wechseln oder der Lenker ist mir ein paar Mal hinuntergegangen, also so nach vorne gekippt. Das haben wir auch richten müssen, also da sind wir natürlich auch stehen geblieben. Aber ansonsten ist das quasi nonstop, also wirklich immer am Fahrrad.
Wahnsinn.
Und die Pausenzeiten sind eigentlich marginal im Vergleich zu der Gesamtzeit.
Eine Radtour macht ja der ein oder andere ganz gerne, startet die Saison ja jetzt auch mal wieder. Aber was bringt einen dazu, Jakob, solche Extremradtouren zu machen? Himalaya, jetzt Kuba, nonstop. Warum?
Also für mich, das Radfahren hat für mich zum einen einen sehr sportlichen Aspekt. Das macht mich Spaß, mit anderen oder auch gegen mich selbst mich zu messen. Zum anderen ist es auch so, dass Kuba einfach ein extrem spannendes Land ist. Es ist wohl eines der konträrsten Länder zu unserer westlichen Gesellschaft. Ich selber wollte einmal diesen Spirit der Leute kennenlernen. Zum einen sehe ich da nämlich eine Parallele, weil ich einfach als Extremsportler extrem ausdauernd bin und die Kubaner in ihrer Vergangenheit wirklich viel durchgemacht haben und hier ihre Ausdauer bewiesen haben und da habe ich für mich gesehen, wow, das ist so ein spannendes Land, das möchte ich bereisen und natürlich mit einer Extremgeschichte verknüpfen. Insofern eben dieser Rekordversuch einer Ost-West-Querung.
Ansonsten, aber lernt man da noch jemanden kennen und kann die Landschaft genießen, wenn man da mit Blasen am Po
ja? Man muss das so sehen, diese Non-Stop-Geschichte, diese zwei Tage, da ist es natürlich schon so, dass ich da jetzt nicht immer ganz toll bei mir bin und alles so mitbekomme oder ich sage mal, dass da so viele Eindrücke auch sind, dass das jetzt einmal zu viel ist. Aber ich bin ja mehr als ein halbes oder ein dreiviertel Jahr direkt in den Vorbereitungen, bin mit Kubanern in Kontakt, um irgendwelche Sachen zu organisieren. Das ganze Projekt ist ja ein immenser Aufwand, den ich alles, der alles bei mir alleine ist. Mhm. Und dann war ich auch 3 Wochen vorher dort, bin natürlich dort auch sehr eng mit den Leuten und mit den Kubanern in Kontakt. Und insofern erlebe ich so ein Land ganz anders als ein klassischer Tourist.
Okay, und abgesehen davon, dass du die nächsten Wochen erstmal auf dem Bauch schläfst, was sind die nächsten Pläne? Wo geht's als nächstes hin?
Also das Kuba-Projekt wird jetzt noch eine lange Nachbearbeitung haben. Unter anderem wird es einen Film dazu geben. Und ich gehe auch mit Vorträgen on Tour. Und erst wenn das dann alles abgeschlossen ist, bin ich im Kopf wieder frei, dass ich sage, okay, was wäre das nächste Spannende? Weil solche Projekte sind jetzt nicht von der Stange und dass ich sage, dieses Jahr das und nächstes Jahr das, sondern das muss sich erst noch entwickeln.
Jakob Zuhl ist Extremradsportler und hat gerade einen neuen Rekord aufgestellt und Kuba in 58 Stunden nonstop durchquert, 1450 Kilometer unter härtesten Bedingungen. Seit gestern ist er wieder in Österreich und war heute gleich live auf Radio 1 bei den Sonntagsfahrern. Vielen herzlichen Dank dafür. Tschüss.
Danke auch.
Tschüss, Jakob.
Baba.
Baba.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin.
Am 30. April um 12.31 Uhr. Herzlich willkommen.
Und wenn Sie Probleme haben, also gerne irgendwo hinwollen, aber es fährt einfach nicht, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit, mal nachzufragen. Akut 0331 70 99 111. Audienz mit dem Autopapst gleich nach Brian Ferry und Don't Stop the Dance. Der Autopapst freut sich schon. Ist ja ein bisschen langweilig an so einem langen Wochenende, ne?
Na, so lang ist ja nur auch wieder nicht. Also mir kann es gar nicht lang genug sein.
0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Du wirst es nicht glauben. Kaum haben wir mal 2 Wochen keine Sendung, da ist allerlei los. Also mir ist der Auspuff abgefallen.
Ach.
Ich habe Licht wieder angelassen und musste wieder nette Menschen um Hilfe fragen.
Das machst du doch mit Absicht, oder? Jetzt gibst du.
Ja, genau. Ich bin auch sonst so sozial so ein bisschen minder bemittelt. Da dachte ich, das muss ich mal wieder auffrischen. Und bei mir waren dann noch die Tragführungsgelenke, das Radlager und der Silentblock Vorderachse.
Ah, okay.
Im A. Und jetzt aber wieder gut.
Jetzt aber wieder gut.
Aber krass, oder? 2 Wochen. Guckst du mal nicht drauf.
Naja.
Also aber, nicht, dass ich dich ranlassen würde.
Ach so. Patrizia lässt nämlich nicht jeden ran. Nee.
Aber verbal bist du ja sehr gut in der Fehlererkennung.
Ja, aus der Ferne, nicht?
Aber bist du ein bisschen beeindruckt?
Eigentlich nicht, weil ich ja A, weiß, wie alt dein Auto ist, also wie nachhaltig du mit dem mobilen Gefährt unterwegs bist und B, wie viel du damit fährst. Es gibt ja Leute, die sagen, Patrizia Pantel, die fährt mehr als ein Taxifahrer im Jahr.
Ich führe die Liste in der Werkstatt an, sagt er immer.
Ja.
Du fährst am allermeisten von all meinen Kunden. Also nicht, dass ich jetzt damit protzen möchte, aber irgendwie passiert's.
Aber wie wir ja auch wissen, jeder Kilometer nagt am Verschleißvorrat und irgendwann ist er eben aufgebraucht.
Ja. Ne? Hallo Heidrun.
Ja, hallo Patrizia.
Fahren Sie auch viel?
Da lacht sie.
Naja, ich rufe für meine Freundin an und die fährt viel.
Okay.
Ja.
Die ist auch jetzt gerade unterwegs und hat deswegen keine Zeit.
Was hat die Freundin denn für einen Flieger, also für ein Vehikel?
Hallo Andreas.
Ja, hallo.
Die hat ein Problem mit ihrem A170.
Mhm.
Das ist ein Diesel und Automatik.
Ja.
Und das Problem ist, nach einer längeren Fahrt, wenn man dann zum Beispiel tanken muss, dann startet der nicht wieder. Und ich denke, das habe ich bestimmt schon öfter bei dir gehört, das Problem.
Genau, das ist tatsächlich öfter mal zu hören und hängt nicht nur an der A-Klasse, sondern ich hatte früher sogar einen VW-Bus, Beuer 1969, der hatte das auch schon. Und zwar nach einer längeren Fahrt ist man ja auch schnell unterwegs auf der Autobahn. Der Motor wird sehr schön warm, der Motorraum heizt sich auf und damit auch der Anlasser und der Magnetschalter. Und der hängt dann, der dehnt sich irgendwie aus und klemmt. Wir haben das früher immer mit einem kleinen Hämmerchen behoben und haben da kurz mal raufgepickert auf den Magnetschalter. Dann löste der sich wieder und ging wieder. Und wenn er sich abgekühlt hat, geht er ja sowieso wieder. Wenn man das endgültig lösen will, das Problem, müsste man wahrscheinlich einen neuen Magnetschalter einbauen. Den gibt's aber nicht mehr einzeln, also Anlasser.
Okay, das ist jetzt gemacht worden und auf der Rückfahrt, also auf dem Nachhauseweg von der Reparaturwerkstatt, war das Problem wieder da und dann hieß es, jetzt soll es wohl die elektrische Steuerung sein.
Nee, glaube ich nicht. Das wäre dann nicht nur bei längeren, schnellen Fahrten. Ich würde einfach sagen, es ist ein Gewährleistungsfall.
Ja, also sie müsste, nee, ist ja alt.
Naja, nee, aber sie hat ja den Anlasser wechseln lassen in einer Werkstatt.
Ach so.
Ja, mhm. Und der Schaden ist nicht behoben. Nicht? Also ich würde mich jetzt erstmal auf die Gewährleistungsschiene begeben, um nicht so viel zu bezahlen.
Heidrun.
Okay, also der Anlasser ist dann nicht ganz in Ordnung.
Ja, genau, so würde ich sagen.
Schönen
okay,
Sonntag.
Naja, schade. Danke, ja, euch auch.
Viele Grüße, tschüss. So, und hier haben wir, glaube ich, den Detlef. Hallo, Detlef.
Jo, hallo, ihr beiden. Ich habe folgende Frage. Ich habe einen Volvo C30 D3 Automatik. Mhm. Der hat eigentlich laut Bedienungsanleitung einen Serviceintervall von 30.000 Kilometern.
Ja.
Meiner hat jetzt 35.000 Kilometer gefahren, also der ist Baujahr 2012.
Mhm.
Und ich hatte den bei 30.000 zur letzten Inspektion. Das war jetzt circa vor einem Jahr und ein paar Monaten.
Ja.
Und nun nervt mich das Display ständig, ich soll ihn wieder zur Inspektion bringen.
Muss
ich das ernst nehmen?
Ja, also es sei denn, dir ist es egal, weil er ja schon 5 Jahre alt ist und du sagst, der war ja gerade erst, brauche ich nicht, der hat ja auch keine Garantie mehr. Ja? Also du begibst dich da nicht auf unsicheres Geläuf. Warum geht jetzt schon wieder die Anzeige an? Na, weil auch die Zeit eine Rolle spielt. Wenn du genau guckst im Serviceheft, steht da nicht nur 30.000 Kilometer, sondern auch 2 Jahre oder ein Jahr.
Jährlich.
Naja gut. Ja. Und wenn du jetzt ein Jahr und etwas drüber bist, ja, dann meldet er sich eben auch. Ne?
Muss ich jetzt also ängstlich sein und Inspektion beantragen?
Naja, wenn du in der Lage bist, den technischen Zustand deines Autos selber zu beurteilen, dann musst du unter Umständen nicht ängstlich sein. Wenn du dir unsicher bist, darum gibt es ja Inspektionen. Nicht? Wenn man sich unsicher ist, lässt man den Fachmann einmal mit der Stablampe unterm Auto durchgehen, der inspiziert alles und sagt danach, alles in Ordnung oder die Antriebswellenmanschette ist schon rissig, da würde ich mal was tun.
Okay.
Detlef, schönen Sonntag.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Aber so ist man ja durchaus so ein bisschen im Diktat, ne? Hat man plötzlich nicht nur seinen Mann oder seine Frau zu Hause, sondern auch noch das Auto da. Ja, sagt, mach genau. Dies, mach das, geh einkaufen, bring den Müll runter.
Du, wie sagt der Autopapst,
und bring mich in die Inspektion.
Wie sagt der Autopapst immer, so ein Auto ist ja auch nur...
Mensch.
Na also.
Oh. Dieser Autopapst, ja. Also Wahnsinn,
also
oder?
Profunde Sachkenntnis.
Der mal erfunden hat, das ist ja Irrsinn. Danke für Ihre Anrufe, weitere Audienzen natürlich im Laufe dieser Sendung.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
BVG plant Sammeltaxifahrdienst. Am vergangenen Mittwoch hat Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen von einem neuen Ride-Sharing-Dienst der BVG berichtet, der noch vor der Sommerpause vorgestellt werden soll. Die BVG soll demnach demnächst neben U- und Straßenbahn, neben Bussen und Fähren auch ins Sammeltaxigeschäft einsteigen. Das heißt, es sollen auch Autos mit dem gelben BVG-Herz durch Berlin fahren und Fahrgäste befördern, die nämlich sich per App sozusagen zusammengefunden haben und ein ähnliches Fahrziel haben. Warum machen die das, bei der BVG, und finden wir das gut?
Also grundsätzlich ist jedes zusätzliche Mobilitätskonzept gut, finde ich. Ja? Und dieses Konzept, was Ramona Popp da vorgestellt hat, lehnt sich ja an dieses Dolmusch-System an, was es in der Türkei gibt, was ich super finde. Und wenn das mit einer intelligenten App gemacht ist, dann wird eben die Fahrstrecke dieses Sammeltaxis ständig dynamisch verändert, je nachdem, wer wohin fahren will. Kann super lustig sein. Wer jemals mit einem Dolmusch gefahren ist, der wird es nicht missen wollen. Also das ist vielleicht wirklich mal eine richtig gute Idee, die mich dann auch persönlich als Autofan überzeugen könnte.
Dieselautos überschreiten Schadstoffgrenzwerte deutlich. Kein Ende in der Dieselschelte. Einer Studie des Umweltbundesamtes zufolge überschreiten auch die modernen Dieselfahrzeuge die EU-Grenzwerte für Stickoxide um ein Vielfaches. Die Tests haben ergeben, dass Diesel der gültigen Abgasnorm durchschnittlich 407 Milligramm Stickoxide pro Kilometer ausstoßen. Der Grenzwert liegt jedoch bei 80 Milligramm. Und das zeigt mal wieder, zwischen den Werten im Labor und denen auf der Straße sind riesige Unterschiede, geradezu Kluften. Bisher allerdings rechtlich alles legal. Da müssen die Dieselmotoren die Vorgaben bisher eben nur unter Laborbedingungen erfüllen, und das tun sie ja. Andreas, dieser Diesel verunsichert mehr und mehr. Was sagst du denn da? Wo geht's hin?
Naja, also niemand kann so genau in die Zukunft gucken. Es wird ab September, gibt es ja die Real Driving Emissions, da gibt es also nicht mehr den NEFZ, sondern einen neuen Abgaszyklus, den die dann bestehen müssen. Dann wird das auf jeden Fall besser werden. Auf der anderen Seite ist die Politik aber auch in so einer Schleife gefangen. Sie versucht mit aller Gewalt, CO2 als Auspuffgas zu minimieren oder überhaupt eben den CO2-Ausstoß zu minimieren. Und das geht bei Autos, Diesel und Benzin nur um den Preis von mehr Schadstoffen. Tja, was will man nun?
Einparkhilfen reduzieren Parkunfälle nicht. Eine interne Untersuchung der Hukobok hat ergeben, dass sich Blechschäden nicht verringert haben, obwohl die Hälfte der Autos in Deutschland mittlerweile mit Parkhilfen ausgestattet ist. Die Schadenskosten seien sogar noch leicht gestiegen, da häufig teure Sensoren beschädigt würden. Es kommt in Deutschland jährlich zu 2 Millionen Parkunfällen mit einem Schaden von 3,5 Milliarden Euro. Und wir stellen fest, technische Erneuerung führt nicht dazu, dass alles besser läuft.
Nee, was man tun müsste, wäre vielleicht A, wieder eine echte Stoßstange einzuführen oder wenigstens eine unempfindliche graue Aufprallfläche, die nicht bei jedem kleinen Rempler sofort 800 Euro Lackierkosten verursacht. Und B, das wäre wahrscheinlich der Königsweg, übersichtliche Autos bauen, aus denen man auch rausgucken kann.
Oft ist man mit dem Zug schneller als mit dem Flugzeug. Wir haben es schon oft geahnt, jetzt ist es untersucht. Das Reiseportal GoEuro hat die Reisezeiten von Zug und Flugzeug verglichen und ist auf genau das Ergebnis gekommen. Auf allen 25 innereuropäischen Verbindungen, die getestet wurden, sind die Bahnkunden früher am Ziel als die Flugpassagiere, teils sogar deutlich früher. Für die Verbindung Paris-Brüssel zum Beispiel benötigten Bahnfahrer nur 82 Minuten, während Fluggäste 240 Minuten unterwegs sind. Da müsste die Bahn noch, Andreas, jetzt nur noch preiswerter sein als alles andere und dann wäre es best Fortbewegungsmittel ever.
Preiswert ist ja schon im Wortbegriff ein bisschen sensibel. Also man kann nicht von billig reden, sondern es muss preiswert sein. Und unter Umständen ist es eben den Preis wert, wenn man schneller ankommt. Wichtig ist natürlich bei dieser Untersuchung, das waren Mittelstrecken. Bei Mittelstrecken hat die Bahn tatsächlich extreme Vorteile. Weiß ich aus eigener Erfahrung, wer aber Langstrecke unterwegs ist, da wird dann mit der Bahn schwach und da führt nichts am Flugzeug vorbei. Also auch bei der Wahl des Reisetransportmittels muss man das Gehirnkastell anschließen. Ne?
Nie schlecht.
Ja.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Mit 12 stand er zum ersten Mal vor der Kamera. Mit 28 hat er jetzt bereits 2 Grimme-Preise, eine goldene Kamera, etliche weitere Auszeichnungen, Preise, Trophäen und eine Filmografie, die quasi meterlang ist. Der Schauspieler Ludwig Trepte, bisschen hat er immer noch das Abo auf den jungen Rebellen, ob als jugendlicher Kidnapper in Keller Teenage Wasteland oder als schwieriger Schüler in Guten Morgen, Herr Grote, bei Deutschland 83 war er dabei, hat bei Unsere Mütter, Unsere Väter mitgespielt und ist ein Vorbereitungspedant, also äußerst akribisch immer. Das Drehbuch zu Unsere Mütter, Unsere Väter hat er zum Beispiel im ehemaligen KZ Sachsenhausen gelesen. Und seine Texte lernt er gern auch mal auf dem Acker oder im Auto. Und jetzt freuen wir uns, dass er heute bei den Sonntagsfahrern in der Mitfahrzentrale Stopp macht und begrüßen den Schauspieler Ludwig Trepte. Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Deine neue Rolle als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes in der Serie Culpa, Niemand ist ohne Schuld, will Premiere übrigens am 9. Mai in Berlin, die hast du tatsächlich auf dem Acker geübt. Was ist denn so gut an einem Acker?
Ja, dass man ungestört ist. Ne? Irgendwie frei, laut sein kann, unbeobachtet vor allem. Man macht sich ja dann doch auch oft mal zum Nappel.
Das heißt, du läufst dann über den Acker und lamentierst laut deine Texte.
Richtig. Ja, ich manifestiere die dann. Die prägen sich dann einfach besser ein.
Jetzt wohnst du ja in Berlin. Das heißt, du fährst extra raus aus Berlin zu irgendeinem Acker, wo du das dann machst.
Ja, ich wohne ja Rand Berlin. Das ist nicht weit.
Da ist ein Acker.
Immer derselbe?
Ist Acker.
Ist immer derselbe Acker?
Meistens derselbe. Absolut. Ja. Genau, die Gewohnheit ist.
Ja.
Die Bäuer wissen dann schon, oh Gott, er ist wieder auf dem Acker. Ja. Er brüllt ja, wieder.
Genau. Aber man merkt es ja schon. Genau. So von Acker zu Auto. Du fährst gerne Auto und dich stört auch kein Stau.
Nee.
Stimmt das?
Ja.
Du bist aber weit weg. Alle anderen, 49% aller Deutschen sagen, Stau macht sie völlig fertig.
Ja klar, Zeitdruck. Ne? Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben. Aber ich nutze die dann im Auto,
und
indem ich eben Texte lerne.
Ach, guck an.
Oder telefoniere. Oder
es manifestiert sich gerade ein lustiges Bild von dir, Ludwig. Er geht auf dem Acker und lernt Texte. Er sitzt im Auto im Stau und lernt Texte. Auch so, dass dann von nebenan schon mal Leute geguckt haben und dachten, was macht der? Weil man lernt ja wahrscheinlich mit Händen und Füßen Texte irgendwie auch, oder?
Ja, das weniger. Wenn ich tatsächlich stehe, dann kann das mal passieren, wenn ich im Auto meditiere. Aber dann parke ich tatsächlich. Dann stehe ich nicht im Stau, dann parke ich und atme durch. Dann kann es schon passieren, dass die Leute fragen, ist der eingeschlafen?
Warte mal, du fährst von A nach B und denkst zwischendurch, ich muss jetzt mal kurz meditieren, dann parkst du und meditierst kurz?
Nein, es ist so, dass ich, wenn ich beispielsweise zu einem Casting oder Meeting gehe, ich ja nochmal kurz durchatme, ich meistens pünktlich da bin und dann im Auto, kurz bevor ich dann zum Meeting gehe, nochmal tief Luft hole.
Okay, schreib mir mal durch deine Autovita. Führerscheinprüfung mit 18. In Berlin, gibt es irgendwas, wo du dich da noch dran erinnerst, was so in deinem Herzen übrig geblieben ist?
Nö, das verlief eigentlich alles ganz
alles
gut.
Alles easy. Dann direkt das erste Auto gekauft, ein Peugeot 206. Hat der irgend so ein, keine Ahnung, Doppelherz bei dir zurückgelassen, der ewigen Liebe, weil er ja der erste war?
Nee, tatsächlich nicht. Der ging relativ schnell zu Schrott.
Wie kam
von
das?
Von daher war ich eher sauer. Ich weiß es nicht. Das war eher so ein Kauf, Katze, Sack. Das war nicht so schön.
Also du hast keine Emotionen damit verbunden und kaufst dann mit 50 meinetwegen nochmal einen Peugeot 206, um dich in deine Jugend zurückzuversetzen.
Nein, das tue ich. Gut.
Gibt es denn so ein Auto, was bei dir jetzt in deiner Autovita schon, weiß ich nicht, für immer so einen festen Platz in deinem Herzen hat?
Ja, tatsächlich Opel. Opel Insignia, den ich auch gerade fahre, weil der einfach extrem viel Spaß macht.
Okay, Spaß macht, weil?
Weil einfach ein toller Wagen ist, ich natürlich auch Familienpapa bin, ich natürlich irgendwie leidenschaftlich auch gerne schnell fahre, dann wenn ich mal kann und darf auf der Autobahn, der Wagen trotzdem sicher ist und da eine Menge reinpasst. Ne? Also Kinderwagen, Familie und trotzdem Spaßfaktor und sicher ist natürlich irgendwie klasse. Genau so soll es ja sein.
Läuft so ein Opel Insignia, Andreas, noch unter? Der ist auch ein bisschen sexy?
Also jedenfalls viel sexier als so mancher Opel, der vor ihm gebaut wurde. Also ich würde sagen, das ist schon ein ziemlich unterschätztes Auto. Den haben viele gar nicht auf dem Schirm.
Also hat Ludwig
das ist
da
wirklich so. Ja. Absolut. Ja. Also gerade auch was Punkte Sicherheit. Und jetzt mal ehrlich, also für so überschaubares Geld, viel Fupu, eine coole Ausstattung und volle Hütte, damit ist man tatsächlich schon ganz gut bedient.
So, mit Fahrercheck sind 5 Sätze, die wir beginnen und die du bitte vervollständigen musst. Bist du bereit?
Yes.
Genau. Meine schlimmste Eigenschaft als Autofahrer ist?
Gelassenheit.
Manche nennen es auch langsam, oder was?
Ja, genau. Könnte man auch sagen.
An den anderen Verkehrsteilnehmern nervt mich famos, wenn?
Gehupt wird.
Wenn Ludwig Trepp dein Auto wäre, dann am liebsten ein?
Schnelles, sportliches, sicheres.
Auf meinem Führerscheinfoto sehe ich aus?
Wie frisch gedruckt.
Im Insignia-Kofferraum liegt?
Ich glaube, ein Paket.
Was für ein Paket?
Tickt das?
Ich glaube, ein Paket mit Klamotten drin.
Okay, ja, was man halt so dabei hat. Ne?
Was man halt so dabei hat, wenn man mal genau auf eine Veranstaltung muss.
Vielen herzlichen Dank. Das ist übernächste Woche quasi Marathon. 8. Mai beginnt die Miniserie Vorblocks. Da spielst du mit. Auf TNT läuft die Serie. Und am 9. Mai dann die Weltpremiere der neuen Serie Culpa, niemand ist ohne Schuld. Viel Spaß dabei und danke, dass du Zeit für uns heute hattest.
Ja, danke euch. Genießt die Sonne.
Tschüss. Es gibt ja so Fahrzeuge, die man wirklich sein Leben nicht mehr vergisst.
Ja.
Du hast so eins, an das du dich, gäbe es das Foto nicht, wahrscheinlich nicht mehr selbst erinnern könntest. Du trugst ein Kleidchen. Weiß. So,
jetzt weiß ich, was du
hattest
meinst.
Hattest du ein Häubchen? Hattest du ein Häubchen?
Nein, ich hatte kein Häubchen.
Du fuhrst zu deiner eigenen Taufe, also noch nicht selbst.
Genau, das war mein Onkel, mein geliebter Patenonkel, und der beschwerte sich dann bei meiner Mutter, was hast du dem Jungen denn da für eine Gardine umgehängt?
Richtig, und wir befinden uns ja sozusagen in der Zeit damals in Klondike, als von Anschnallgurten für Kinder sowieso noch keine Rede war. Man legte dieses Päckchen Andreas in seinem weißen Kleidchen
auf
hinten.
Auf die Motorabdeckung, genau.
Es war eine Isetta,
ja.
Wo man so mit der Vordertür einsteigt.
Genau, hatte nur eine Tür und die schwang mit dem Lenkrad nach außen und dann konnte man da reinklettern und ich war groß genug, um da reinzupassen.
Und dein Onkel nahm dich mit zu deiner Taufe und das ist sozusagen das Fundament deiner Autoleidenschaft.
Genau, da wurde sozusagen der Keim gelegt.
Du wolltest nicht mehr Beifahrer sein, du wolltest selber fahren. Und die Isetta kommt tatsächlich zurück, die Knutschkugel als Elektrofahrzeug. Wurde gerade auf der Hannover Messe vorgestellt. Was sagst du, ist das eine gute Idee? Da geht das gar nicht, so einen alten, so einen Kult.
Naja, also das alte Originalkonzept jetzt zu elektrifizieren, ist natürlich Quatsch. mal, die Insassenunfallsicherheit ist bei dem Ding katastrophal. Nicht? Ist natürlich lustig, und aber es gibt dann wieder Leute, die sagen, was, so ein originales altes Auto soll jetzt hier zerhackt werden gegen einen Elektroantrieb. Kann man drüber diskutieren. Also jedenfalls Marktpotenzial hat sowas, glaube ich, nicht.
Aber Liebhaber, wahrscheinlich 2900 Reservierungen gab es quasi Standtepede. Es soll die Elektro-Isetta wieder auf den Markt kommen. Grund für uns, uns das Original nochmal vor Augen zu führen. Hier ist der Fahrzeugbrief.
Der Fahrzeugbrief.
Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW.
Die gesamte Konzernspitze von BMW hält auf der Automobilausstellung 1955 die Luft an. Bundeskanzler Adenauer besichtigt das neueste Modell des bayerischen Autobauers, den luxuriösen BMW 505. Die Firma hofft, dass sich Adenauer nach 6 Jahren Daimler für den 505er als Dienstwagen entscheiden kann. Adenauer ist von der aufwendig gestalteten, eleganten Limousine beeindruckt. Doch als er im Fond Platz nehmen will, passt sein Hut nicht mit hinein. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne Hut wird Adenauer sich nie chauffieren lassen. Manfred Seehusen, Vorsitzender des Isetta-Clubs e.V.
Ja, in den 50er Jahren produzierte BMW ja fast nur Motorräder. Die Automobilproduktion war ja in Eisenach und damit verloren. Aber die 501-Serie, das war der Traum vom neuen großen Wagen von BMW. 501, Barockengel, 502 und der 505 auch, den man als Prestigefahrzeug dem Kanzler, ich sag mal vorsichtig, unterjubeln wollte, was ja nicht ganz geklappt hat. Aber das Problem war, man machte bei jedem dieser großen Autos einen Verlust von bis zu 4.000 D-Mark pro Fahrzeug.
Nun muss man bei BMW umdenken. Wenn die Luxuskarossen erfolglos bleiben, muss eben anderswo Geld verdient werden. Ein neues Modell wird in Lizenz so winzig und preisgünstig wie möglich produziert. BMW präsentiert ein kugelförmiges Etwas, angetrieben durch einen 12 PS Motor und mit einer einzigen Tür, die sich nach vorne öffnet. Die BMW Isetta.
Die Isetta hatte eine Fronttür, das heißt, vorne öffnete sich das komplette Fahrzeug. Aber, ganz wichtig auch, patentrechtlich geschützt, die Lenksäule und das Armaturenbrett schwenkte mit der Tür raus, sodass man bequem wie auf einem Sofa einsteigen konnte. Die Isetta gab es dann mit 250 Kubik mit 12 PS, 300 Kubik mit 13 PS und erreichte damit eine Spitzengeschwindigkeit von 85 bis 90 Stundenkilometern. Und das Gute daran war, sie war preiswert, sie war praktisch, nur 2,30 Meter lang, man konnte quer parken, auch damals schon in den größeren Städten ab und zu wichtig, wenn man keine Parklücke finden konnte.
Mit nur 2280 Mark Kosten und einer Kfz-Steuer unterhalb der Hundesteuer wird die Isetta ein Riesenerfolg. Die kleine Knutschkugel hilft BMW aus der großen Krise, so dass sich die Bayern bald wieder der Luxusklasse widmen können. Seit Adenauers Sitzprobe hat sich kein deutscher Kanzler für einen BMW als Dienstwagen entschieden.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Eigentlich ist es ja ein ganz erstaunliches Phänomen. Die Sensibilität in Sachen Umweltschutz nimmt immer mehr zu, siehe Dieselskandal und Schadstoffausstoß. Aber gleichzeitig fahren immer mehr Menschen dicke Autos, vor allem in Großstädten. SUVs, diese latent an Jeeps erinnernden Sport-Utility-Vehicles, schon mehr als jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland ist ein SUV. Dabei muss in der Großstadt niemand Drehhälften im Kofferraum transportieren. Und es wundert nicht, interessiert aber zugleich famos. Das hat auch psychologische Gründe. Wirtschafts- und Personalpsychologe Dr. Rüdiger Hossip von der Ruhr-Universität Bochum hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist jetzt live bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie erklären Sie sich denn den Siegeszug der SUVs?
Nun ja, zunächst mal ist das ja keine eigene Fahrzeugklasse mehr, sondern es werden ja überall vom Kleinwagen bis hin zur Oberklasse SUVs angeboten. Und sie vermitteln einfach den Nutzern gutes Gefühl, indem sie Schutz vor Unbill und der Aggressivität anderer Verkehrsteilnehmer bieten. Das ist ja gerade in der Stadt besonders gefragt. Der Verkehr und das Fahrverhalten wird immer aggressiver, immer dichter. Und wenn Sie beispielsweise Grand Cherokee fahren, dann werden Sie einfach weniger bedrängt, angehupt und dergleichen, als wenn Sie einen Twingo besitzen.
Ist das denn so, wie beeinflusst so ein SUV das, nennen wir mal, Sozialverhalten auf der Straße? Kriegt man mehr Respekt nachweisbar?
Ja, natürlich ist das. Die Masse spielt eine Rolle. Die spielt sogar objektiv eine Rolle im Crashfall, aber da denkt natürlich niemand drüber nach im ganz Konkreten. Aber da tut man sich schwerer. Also man kann es auch experimentell prüfen, wie lange fährt man nicht los an der Ampel, wenn sie denn auf grün geht, wie lange dauert das bei welchem Autotyp, und da sind sie bei den großen, massigen Statusfahrzeugen. Es gibt ja mittlerweile auch Kleins-SUVs, da ist das sicherlich nicht so der Fall. Da sind sie klar im Vorteil.
Das gibt es tatsächlich, diese Studie, ne? Dass überprüft wird, wie lange hält der Dicke hinter mir das aus, wenn ich nicht losfahre als kleines Auto beispielsweise.
Genau, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Das ist im Grunde nichts Neues. Also das Fahrzeug dient sozusagen als Selbstergänzungsprozess, ist das gepanzerte Selbst im Rahmen von Vergleichsprozessen eben auch. Also Karl-Heinz hat sich gerade mein Nachbar oder mein Freund einen neuen Tiguan angekauft. Das ist ja das Fahrzeug, was VW jetzt ein paar schwarze Zahlen beschert, zumindest in Deutschland. Da steige ich doch nicht auf einen Panda um, der mir übrigens all das bietet, was die SUV-Fahrer angeblich suchen.
Es gibt ja auch Beispiele, nenne ich es mal aus meiner eigenen Umgebung, dass da Leute in so ein Ding einsteigen, als Mietwagen beispielsweise, und sich dabei völlig verändern. Ein Freund von mir, der eigentlich ökologisch eingestellt ist, hat mir letztens erzählt, er ist in einem dicken VW-Geländewagen schnell über die Autobahn gefahren und hat gesagt, ich habe da Allmachtsfantasien entwickelt. Ist da, findet da eine Veränderung auch am Fahrer statt, also an seiner Persönlichkeit?
Ja, das handelt sich sicherlich um eine komplexe Interaktion, das ist so. Und es gibt sicherlich auch Fahrzeuge, die zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Fahrstil eher animieren oder erziehen. Das kann defensiv und offensiv sein. Und man spricht ja nicht umsonst, zum Beispiel bei dieser Klasse X6 hat die begründet, der BMW X6. Da sind ja dann andere natürlich reingestoßen, nachdem die so erfolgreich war. Eigentlich bar jeder Rationalität, also Mercedes GLE Coupé und andere, ich glaube Audi hat sowas auch in Vorbereitung. Und da spricht man ja nicht umsonst von Berlusconi-Cars. Also damit, da ist schon eine ganze Menge drin. Und bei Konsumentscheidungen, und das ist ja das einzige Symbol, was man eigentlich nicht verbergen kann, man trägt das um sich rum, wenn Sie eine teure Uhr oder teure Schuhe haben, das können Sie verbergen oder andere erkennen das nicht. Beim Auto ist das ganz anders. Und das fällt per Gefühl, Gefühl ist alles. Die Sache tut in der Regel nichts zur Sache. Und der Mensch ist ja kein rationales Wesen, sondern ein rationalisierendes. Das heißt, er hat immer gute Gründe, warum das denn nicht so anders sein kann.
Dass bestimmte Menschen auf bestimmte Autos stehen, dass es da so Typen gibt, das war ja im Grunde immer schon so. Sie sagen aber, man stellt fest, dass das Äußere der Autos immer mehr auf aggressiv getrimmt wird. Inwiefern denn und warum?
Das können Sie natürlich nicht empirisch sozusagen festlegen, aber jeder, der sich umsieht, sieht das, nicht? Also das ist doch völlig klar. Schauen Sie sich mal an, wie Fronten gemacht werden, jetzt etwa bei Lexus oder bei Toyota. Und das haben wir ja bei den großen SUVs, die sollen imposant sein, die sollen Eindruck machen, hoppla, jetzt komme ich. Und damit bin ich tatsächlich etwas ruhiger. Und zu diesem Artikel, den Sie angesprochen haben in der Zeit, das war ja nur ein ganz kurzes Interview, da gibt es tausende von Chats, wo sich die Leute die Köpfe einschlagen und mich auch gern beschimpfen. Das passiert dann halt, wo die Leute sagen, nachdem sie umgestiegen sind, werden sie im Verkehr eben weniger bedrängt und können gelassener fahren. Man ist also einfach mehr abgeschirmt von der Umwelt, die Masse macht's, und dann eben aber auch noch von den Konkurrenzkämpfen der anderen. Da zieht man sich dann ein bisschen raus oder steht da drüber.
Ob Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, das richtige Auto fahren, das können Sie überprüfen. Es wird nämlich gerade auch von Herrn Hossib eine Studie durchgeführt, die Aktion Fahr im Internet, wo man prüfen kann, ob man eigentlich selber das richtige Auto fährt. Was machen Sie mit den Ergebnissen?
Ja, wir werten das auf. Also da kommen Sie drauf über testentwicklung.de. Wir haben es jetzt für dieses Interview auch ganz oben auf die Homepage gestellt. Das macht ein bisschen Spaß, auch das durchzuführen. Sie kriegen kostenlos eine umfangreiche Auswertung. Und es ist ja auch nicht ehrenrührig, sich an der Forschung ein bisschen zu beteiligen. Vielleicht morgen, wenn es regnet. Heute ist das Wetter zumindest hier im Westen schön.
Ja,
was machen wir damit? Ja, wir glauben eben, dass das Ganze, als Psychologen tun wir das, mit der Sache alles wenig zu tun hat. Und Wir führen ein Matching durch und auf dieser Basis kriegen Sie dann noch Ihre Auswertung. Wir haben schon haben schon Zehntausende mitgemacht. Und wie sind die, was für ein Auto fahren eigentlich die Leute, die so gestrickt sind wie Sie selbst? Und das aufgrund von Näherungsempfehlungen. Das heißt, wir empfehlen Ihnen, welche Marke sollte das sein, in absteigender Reihenfolge, welche Marke sollte es nicht sein? Und für etwa 120 gängige Typen sagen wir Ihnen auch noch die Typen, wo Sie Parallelen zu haben. Und
man lernt sich ein Stück weit noch ein bisschen besser kennen. www.testentwicklung.de. Genau. Vielen herzlichen Dank an Dr. Rüdiger Hossip, Wirtschafts- und Personalpsychologe an der Uni Ruhr-Universität Bochum. So rum. Ja, Dankeschön.
Danke mich.
Schönen Sonntag noch.
Tschüss. Jo, gute Fahrt. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Eine letzte Runde Audienzen beim Autopapst. Und da haben wir den Andreas. Hallo.
Hallo Patricia, hallo Andreas.
Schönen Sonntag.
Noch ein Andreas, ja, schönen Sonntag. Ich fahre einen alten Touran von 2006, TDI 90 PS. Und im Leerlauf hat er jetzt so unregelmäßige Klopfgeräusche, die so aus dem Motorraum, Getriebe näher rauskommen. Und sobald ich die Kupplung trete, wird es weniger.
Ja.
Was kann das sein?
Tritt das verstärkt auf, wenn der Motor ein bisschen wärmer ist? Also im kalten Zustand nicht und dann, wenn du eine Weile gefahren bist.
Da sitzt einer drin, dem wird heiß.
Nee, frage ich nur.
Ich glaube, das ist unabhängig vom Temperaturzustand.
Okay.
Sowohl wenn er warm gelaufen ist, als auch am Anfang.
Gut,
sobald er im Leerlauf steht.
Und dann merkst du die Klopfgeräusche auch an so, also nicht nur hörst du die nicht nur, sondern merkst du die auch?
Nee, ich höre sie nur. Ich höre sie von draußen. Also,
du hörst okay, wenn du im Auto sitzt, hörst du es nicht.
Genau, ja, ich kann sie erahnen, weil ich weiß, die höre ich draußen. Sobald ich das Fenster aufmache, ist es deutlich. Kommt es irgendwie so aus dem Motorgetriebe rein.
Okay, also da vermute ich, also obwohl es eigentlich stärker werden müsste, vielleicht wird es ja noch stärker, wenn der Motor warm ist, dass es am Zweimassenschwungrad liegt. Wahrscheinlich sind die Elastomere jetzt nach 11 Jahren so ein bisschen am Ende und dämpfen eben nicht mehr richtig.
Welches Schwungrad ist das?
Naja, das ist das zwischen Motor und Getriebe, da ist ja das Schwungrad und das ist speziell bei den Dieseln, besteht eigentlich aus zwei Schwungrädern, die mit Elastomeren verbunden sind, die sich so gegenseitig so ein bisschen auswuchten, wenn man so will, eben diesen ruppigen Motorlauf.
Andreas.
Und wenn die kaputt sind, dann schlägt das so. Ja. Wenn ich jetzt weiterfahre, passiert da irgendwas?
Nö, also es wird dann schlimmer werden und du müsstest, irgendwann musst du es eben austauschen lassen, Ersatzteilpreise um die 250 Euro.
Einen schönen Sonntag noch, Andreas.
Oh, vielen Dank.
Und schön erstmal. Tschüss.
Tschüss.
Ich finde, zwei Massenschwungrad und Elastomere klingt immer fast ein bisschen nach rhythmischer Sportgymnastik,
ja,
oder?
Ja, ist es ja. Mhm. Ja, genau.
Also, ja?
Genau. Also, das war wahrscheinlich die Triebfeder, da war wahrscheinlich irgendein Gymnastiklehrer in der Entwicklungsabteilung, ja. Ja, als ABM-Kraft.
Hallo Frank.
Hallo.
Was ist bei Ihnen los?
Es geht um einen Skoda Octavia 2004 Benziner 1,8 Turbo.
Mhm.
Der springt früh schlecht an.
Aber nur wenn es früh ist, verstehst du,
Andreas?
Ja,
naja,
aber nur wenn
es halt ein Langschläfer.
Ist immer früh, wenn kalt ist oder ja.
Auch wenn es warm ist?
War ja noch nicht warm.
Jetzt kam es auch schon vor, ja.
Also pass auf, ich vermute, dass da der Druckspeicher beziehungsweise auch der Drucksensor der Kraftstoffeinspritzung, dass der kaputt ist. Ja, also über Nacht fällt der
Druck. Kreislauf kommt nicht richtig in Schwung.
Genau, kann man auch so sagen. Mhm. Ja, also über Nacht fällt der Druck im Einspritzsystem ab und du musst, wenn du jetzt startest, setzt sich ja auch die Benzinpumpe hinten im Tank erstmal in Betrieb und die muss erstmal so viel pumpen, bis wieder die, weiß ich nicht, was da ist, 4 Bar im Einspritzrail eben vorhanden sind und erst dann gibt ja der Drucksensor frei für die Einspritzung einspritzen. Ja, und das dauert eben einen kleinen Moment. Du machst nicht Klick und der springt an, sondern nochmal und dann springt
Frank, Druckspeicher und Drucksensor waren die magischen Worte.
Genau, die überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
Alles klar, danke.
Danke dir. Tschüss. Mit Tempo schaffen wir nämlich auch noch den Mario. Hallo Mario. Hallo.
Mario hat sich zur Ruhe gesetzt.
Kann doch nicht sein.
Wahrscheinlich hat er das gleiche Problem und ist jetzt befriedigt aufgestanden. Wen haben wir noch?
Ist da wer in der Leitung und nur der Name
Hallo?
Ist... Ja, du.
Ach so.
Du heißt Mario.
Nee, ich bin Eckart.
Ach Mensch, Eckart.
Eckart,
was ist bei dir los?
Wie sollen wir dich denn finden, wenn du Eckart heißt? Also, schieß los.
Es geht um Astra G-Caravan.
Ja.
Turbo Diesel.
Mhm.
Der hat folgendes Problem. Beim Fahren kommt manchmal die Wegfahrsperre.
Die Wegfahrsperre?
Ja, das leuchtet auf
ja.
Und er nimmt kein Gas mehr an.
Okay.
Und dann kann es passieren, nach einer Weile ist das wieder weg. Ja. Dann kann ich wieder durchdrücken, dann zieht er wieder ab.
Alles klar. Okay, also wenn die Wegfahrsperre während der Fahrt auftritt, heißt das, dass die Elektronik, die die Wegfahrsperre im Steuergerät an- und abschaltet, dass die den Kontakt zum Transponder verliert, ja, im Schlüssel.
Ja.
Und das kann sein, entweder ist die Lesespule hinterm Zündschloss, hat die eine Macke, oder die Kabelverbindung zwischen Lesespule und Steuergerät hat eine Macke, oder das Steuergerät selber hat eine Macke und schaltet sich eben aus irgendwelchen Gründen ab. So, und das kann man eigentlich nur durch Try and Error herausfinden, denn wenn man jetzt eine Computerdiagnose macht, kommt da wahrscheinlich irgendein Bullshit bei raus. Wenn es mein Auto wäre, würde ich mit der Lesespule anfangen.
Eckart.
Lesespule.
Die Lesespule hinterm Lenkradschloss.
Gut.
Schönen Sonntag, schönen 1. Mai.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. So, war gut?
Ja.
Ja, zufrieden?
Welches war dein Lieblingswort heute?
Elastomere finde ich irgendwie echt gut.
Elastomere.
Oh, es klingt auch wirklich so nach Dehnung. Und
Flexing.
Kommst im Stehen mit den Händen auf dem Fußboden an, kannst in deinen eigenen Zeh beißen. So in die Richtung, finde ich.
Wenn es so elastisch wäre, würde ich nicht mehr einsteigen. Ja.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.